Hockey-Freunde, willkommen zum Anaheim Ducks Blog, euren Anaheim Ducks Podcast mit natürlich immer einigen NHL-Themen, die wir heute auch wieder beleuchten werden. Und zwar haben wir echt zwei ganz gute Sachen, die wir besprechen können, wenn nicht sogar drei. Schauen wir mal, wie weit wir das heute hinbekommen. Ja, aber grundsätzlich soll es natürlich hier um unsere Anaheim Ducks gehen. Und die haben wieder gespielt. Ja, wie soll es auch anders sein in einer 82-Spielesaison in der National Hockey League. Und zwar geht das Ganze spaßlos seit unserer letzten Episode beim Heimspiel gegen Connor Bedard und die Chicago Blackhawks, wo man ja meinen mag, dass man die ein oder andere Rechnung noch offen hatte und diese Rechnung wurde bezahlt oder wie man das auch immer nennen will. Auf jeden Fall gewinnen unsere Ducks also wirklich überragend mit 7:1 und waren in vielen Rubriken da überlegen. 53 Schüsse, das musst du auch erstmal produzieren, 20 Schüsse nur zugelassen, 7 Tore erzielt. Aber einmal der Reihe nach. Jakob Trouba eröffnete diese ja, fulminante Partie mit einem Wahnsinns-Schlagschuss, das kann man schon so sagen, haut den Puck da mit einer Gewalt rein. Beim 2:0 schön rausgespielt und McTavish staubt ab. Senneke mit einem Wahnsinns-Solo, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, das muss ich euch angucken. Er skatet dann irgendwie rein und also ganz komische Fußstellung, so sah das für mich zumindest aus. Und da ist man noch im Puckbesitz und schlänzt ihn dann wunderbar ins Tor rein. Denn Stromy mit einem wunderschönen Flip-Pass zu Killorn zum 4:0. Leon Karlsson mit etwas Glück zum 5:0. Das 6:0 wiederum war wirklich, wirklich schön rausgespielt. Und da sieht man mal, was für gute Spieler wir haben. Und es war dann auch wieder Leo Karlsson im Powerplay mit dem da 6:0. Ja, Tyler Bertuzzi in deren Powerplay mit Vorlage unter anderem von meinem Draft-Crush und von vorletztes Jahr, oder letztes Jahr war das ja, Artem Leshinov zum 1:6. Aber Frank Fratano nochmal schönen Pass reingespielt und Frankie haut ihn rein. 7:1, wirklich überragendes Spiel und macht ja schlussendlich auch die Heimniederlage, die deutliche gegen Utah da, jetzt auch komplett weg mit den zwei Siegen in Folge und der bis dato weiteren Tabellenführung in der Pacific Division. Oder mit dem Capitals-Spiel waren es ja dann nach dem Utah-Debakel 3 Siege in Folge. Ja, dann machen sich unsere Ducks auf den Weg an die Ostküste, um, ich habe es ja schon mal, wo der Spielplan, glaube ich, auch rauskam, gesagt, dass, ja, wenn man echt ein bisschen Geld übrig hat und Zeit, kann man innerhalb von 5 Tagen 3 Spiele in New York schauen. Zuerst das Islanders Game, Devils und Rangers. In dieser Aufnahme ist das Spiel gegen die Islanders und der Devils mit drin. Aber erstmal vorab das Spiel gegen Sidney Crosby und seine Pittsburgh Penguins, das wir auch ja, siegreich gestalten konnten. Und da waren wir nicht ja, unbedingt besser, das kann man schon sagen, wenn man sich schon allein auf die Schussstatistik bezieht. Pittsburgh hat es geschafft, 47 Schüsse zu kreieren, wir nur 28. Ja, und was sagt uns das? In Vertretung von Lukas Dostel, Ville Husso, 44 Saves, 93,6 ja, Fangquote. Und ja, wir haben auch da mal 50,9 Face-Off gewonnen, also 50,9% die Face-Offs gewonnen. Und so geht ein Spiel, was man vielleicht schon verloren geglaubt hat, noch gewonnen. Aber lass uns das mal in Ruhe durchgehen, weil ein Schmankerl ist am Ende noch übrig. Und auf jeden Fall geht Pittsburgh erstmal auch verdient mit 1:0 in Führung. Denn Jackson Lacombe und Troy Terry brachten unsere Ducks auf die Siegelstraße bzw. in Führung. Aber dann, ja, in unglücklichen Situationen, Tommy Nowak 19 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels mit dem Ausgleich. Denn er presste das so ein bisschen vor sich hin. Aber die Penguins mit Anthony Manta im Powerplay. Powerplay Killing aktuell auch nicht so überragend, aber kannst auch nicht alles verhindern, wenn dann zum Beispiel Eric Karlsson und Sidney Crosby auch auf dem Eis stehen. Auf jeden Fall geht Pittsburgh in Führung. Wir versuchen nochmal irgendwie ranzukommen, denn ja, kriegen wir eine Strafe gegen uns in den Unterzahl und dann wird es auswärts bei den Pittsburgh Penguins, die ja auch eigentlich eine relativ gute Saison spielen, ja wirklich schwierig, meint man zumindest, da irgendwie nochmal zurückzukommen. Du versuchst natürlich auch in Unterzahl irgendwie was zu kreieren. Und du warst der Rookie in Unterzahl mit 0,1 Sekunden vor Schluss mit dem Ausgleich. Der natürlich, wenn man drauf guckt, ein bisschen glücklich war. im Gewühl, irgendwie rutscht der Puck denn doch rein. Und dann ist eigentlich Wahnsinn, dass genau diese 0,1 Sekunde da noch irgendwie auf O ist, dass der Puck über die Linie geht. Aber das Glück musst du auch manchmal erzwingen. Und das passiert auch nicht, wenn du so eine Sache einfach mal versuchst und dann auch das Selbstverständnis hast, ey, ich gehe da jetzt durch. Und das hat der Sennecke gemacht. Wir waren nun mal unter Zeit, viel Anspielstation hast du ja im Konter dann auch nicht. Und wuselte sich da so durch und ja, macht ihn auch mit ein bisschen Glaube auch rein einfach. Und dann geht es in Overtime, dann hast du natürlich das riesen Momentum auf unserer Seite. Aber auch die Penguins hatten da natürlich ihre Chancen. Und Husso mit einem Wahnsinns-Save, wo er gerade noch so mit dem Schläger da rankommt. Also wer es noch nicht gesehen hat, sucht diese oder guckt euch am besten einfach bei YouTube die Highlights an. Erstmal darauf also warten Sennecke 0,1 Sekunden Verschluss den Ausgleich und Husso mit einem Wahnsinns-Save in Overtime. So, ja, bringt uns erstmal Sennecke in die Verlängerung und ins Penalty-Schießen bringt uns Husso. Und da sind wir natürlich ja, eins schon der erfolgreichen Teams, würde ich jetzt sagen, ohne jetzt da explizit nochmal eine Statistik herangezogen zu haben. Was denn Leo Carlsson mal wieder per Backhand, also Rückhand, zum ja, Sieg? Kann man, ja, klar, kann man schon sagen, es ist nichts weiter passiert, auch wenn danach noch Schüsse waren. Sidney Crosby verpasste, Terry verpasste und Ville Koivunen. Da hat Husso den Schein gehalten. Also Leo Carlsson mit dem Game-Winning-Goal im Penalty-Schießen und den dritten Sieg in Folge und das sollte man meinen, das gibt so ein gewisses Selbstbewusstsein. Gab es bestimmt auch und so brachte man sich dann in eine sehr gute Situation, jetzt nach New York aufzubrechen und da einen Roadtrip zu machen, der natürlich für Fans eigentlich auch ziemlich cool ist, dass du innerhalb von 5 Spielen 3 Spiele siehst, immer in so einem Radius, der echt erreichbar ist. Ich war ja im März in New York. Und das muss ich auch mal vorstellen, wenn ich kurz mal zurückdenke, dass in der Zeit, wo ich da war, dass weder die Devils, Islanders noch die Rangers zu Hause gespielt haben. Das kannst du ja auch alles nicht ausdenken. Aber manchmal ist das so. Ich war trotzdem im Madison Square Garden. Aber darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. Und zwar hatten wir das Spiel in Long Island bei den Islanders. Und ja, man meinte, wir haben gut angefangen, aber auch stark nachgelassen und dann plätschte so ein Spiel auch einfach mal dahin. Auch wenn wir 33 Schüsse aufs Tor gebracht haben. Ja, liegst du denn im ersten Drittel auch 3-0 hinten? Leo Carlsson mal wieder, der trifft, macht dann nochmal das 1-3. Auch Toy Terry mal wieder shorthanded, also in Unterzahl 2-3. Dann denkst du, hey, es geht vielleicht doch was. Aber Simon Holmström, Ryan Pulock mit dem 4-2 bzw. 5-2. Und dann bist du da natürlich in so einer Situation, wo du dann auch nicht mehr zurückkommst und das Spiel auch insgesamt, muss man vielleicht rückwirkend betrachten, auch nicht gut war und es diesmal einfach auch nicht gereicht hat, da was mitzunehmen. Ja, so ist das manchmal. Es war echt insgesamt dann doch kein gutes Spiel von uns. Aber da werden wir auch mit Sicherheit die richtigen Schlüsse draus ziehen. Da muss man jetzt auch nicht in Panik verfallen, zumindest zu dem Zeitpunkt. Wir hatten User bei Reddick geschrieben, einfach abhaken, so eine Spiele gibt es nun mal und ganz genauso sehe ich das auch. Und so ging es dann weiter. Gestern Abend, also heute ist Sonntag, ich nehme das hier auf Sonntagabend auf, war das Spiel Samstag, das muss ich mal vorstellen, wir reden über europäische Zeit, Samstag 18:30 Uhr, die New Jersey Devils gegen die Anaheim Ducks. Wahnsinn, das ist in Kalifornien 9:30 Uhr am Morgen. Da kann man sich natürlich auch denken, welche Zeitzone, wo die Spieler sind, die sind auch eher dann ganz früh morgens und dann musst du da NHL-Hockey spielen. Aber so ist das normal im Land mit mehreren Zeitzonen. Und ja, aber das sollte man vorweg schon mal nicht als Ausrede nehmen. Was man noch sagen kann, ist, ja, war bekannt, dass Lukas Dostal zurückkehren wird. Hat das Training aufgenommen, wurde auch aktiviert vor dem Spiel. Boutier jetzt wurde zurück nach Tulsa geschickt. Und so hatte Dostal natürlich auch gleich das ja, Netz bekleidet. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, auf jeden Fall hat er den Start gekriegt und spielte denn bei der Rückkehr oder bei seiner Rückkehr gegen die Islanders, aber ich habe es ja schon ein bisschen vorweggenommen, gegen die Devils natürlich vorweggenommen. In deutscher Primetime, ist 18:30 Uhr schon Primetime? Naja, für uns auf jeden Fall gut zu gucken. Ja, ging das Spiel eigentlich. Erst fand ich ein bisschen schwierig. Es war schwer, glaube ich, für beide Seiten ist nicht so viel passiert am Anfang. Beide haben sich ein bisschen schwer getan. Es gab die ein oder andere Möglichkeit, auch auf Devils Seite. Aber Leo Carlsson hat den Troy Terry einen wunderschönen Pass zugespielt. Also diagonal, genau im Lauf, Terry ist durch, schlänzt ihn rein. Man konnte es, also ich zumindest konnte es zuerst, Entschuldigung, gar nicht sehen. Ich dachte, der ging gegen Pfosten, aber er war drin. Bei der Wiederholung klar gesehen. So gehen wir mit 1-0 in Führung. Ja, was so roundabout 3 Minuten gehalten hat. Dann war es Stefan Nölsen, der 1-1 macht. Da dachte ich so, okay, kann ein spannendes Spiel werden. Aber danach, es war irgendwie, es war seltsam. Also ich gucke jetzt auch gerade auf die Schussstatistik. Wir haben 31 Schüsse genommen oder Schüsse abgegeben. Devils nur 22. Wir verlieren 4-1. Das ist irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Am Ende war es denn doch wieder nicht so gut, muss man auch sagen. Ja, es war verdiente Niederlage, auch wenn wir mehr Schüsse hatten. Aber es gab natürlich ein, zwei Situationen, wo wir vielleicht noch ein Tor hätte machen können oder müssen. Also verlierst du auf einmal 4-1, nimmst am Ende den Torwart raus. Na klar, probierst du nochmal was. Kriegst dann relativ schnell auch das, ja, das 4-1. Danach ist dann eigentlich Ausschluss. Also es passieren auch ganz verrückte Dinge. Im Eishockey kannst du natürlich sowas nie ausschließen. Aber wer dann mal wieder im Face-Up unterlegen ist und diesmal mit 28,8% Bullies gewonnen, ey, weiß ich denn auch nicht, ne? Körperlich war es ausgeglichen, wenn man so die Hits-Statistik betrachtet. 17-17 ist okay, aber boah, es war insgesamt auch wieder nicht so gut. Obwohl es, ja, gehst mit 1-0 in Führung. Aber bedeutet im Hockey natürlich auch nicht die Welt. Und so nimmst du Stand jetzt von 2 von 3 Spielen aus New York oder New Yorker Raum. Ja, stehst du mit 2 Niederlagen da, spielst es Montag, meine ich, denn bei den New York Rangers oder von Montag auf Dienstag bei den New York Rangers und versuchst da den Bock nochmal umzustoßen. Aber das Rangers-Spiel ist natürlich dann logischerweise in der nächsten Episode für euch dabei. Ja, dadurch haben wir dann natürlich auch, oder was heißt natürlich, weil Vegas ja auch immer besser wird, die Tabellenführung in der Pacific Division erstmal abgeben müssen. Aber das ist ja auch gar nicht so das oberste Ziel. Ich finde, das Ziel muss jetzt sein, in die Playoffs zu kommen. Und diese 2 Niederlagen werden uns mit Sicherheit jetzt auch nicht aus der Bahn werfen. Also wir können uns in dem Hinsicht alle beruhigen. Wir spielen jetzt von Montag auf Dienstag im Madison Square Garden, was für alle immer sehr besonders ist. Was ich letztens auch gehört habe, dass die Spieler da wirklich sich drauf freuen, bei den Rangers zu spielen. Und ich gehe davon aus, dass wir da was mitnehmen werden. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Also wir können weiterhin sehr optimistisch bleiben. Ist jetzt überhaupt kein Problem. 2-mal verloren haben wir jetzt. Es war nicht gut, das können wir auch ehrlicherweise sagen. Aber wir können auf jeden Fall positiv in die Zukunft blicken. Ja, genau. Also bevor es jetzt weitergeht mit dem NHL-Themen, die wirklich interessant sind. Ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Atmen wir einmal kurz durch.
Eine Nacht, zwei Menschen und ein Fall, der Amerika bis heute spaltet. Hallo, ich bin Malte Asmus und in der neuen Folge Tatort Sport rekonstruiere ich den Fall Mike Tyson. Die Begegnung zwischen dem jüngsten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten im Boxen und einer 18-jährigen Schönheitskönigin. Unstrittig ist, es gab Sex. Strittig ist, war er einvernehmlich. Was danach passiert, wird zu einem der explosivsten Prozesse der 90er Jahre. Es geht um Sex, um Macht, um Hautfarbe, um Klischees, Erwartungen und darum, wem Amerika am Ende glaubt. Tatort Sport, Mike Tyson, Sex, Macht und Hautfarbe. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Und willkommen zurück, liebe Hockeyfreunde. Schon ein bisschen angeteasert hier, welche Themen wir jetzt besprechen müssen. Sind natürlich 2 Trades, die jetzt in den vergangenen Tagen passiert sind. Beginnen wir mit den Edmonton Oilers und den Pittsburgh Penguins. Und zwar ist es tatsächlich passiert, die Edmonton Oilers traden für einen Goalie, und zwar für Tristan Jarry oder Jarry. Und dazu gibt es noch Center Samuel Poline. Die Oilers müssen dafür abgeben Stuart Skinner, Defenseman Brad Kulak und ein 2029er Second-Round-Pick. Ja, es hat sich lange angedeutet oder wurde auch viel von Experten gefordert, von, ich denke, im Stillen von McDavid, von Dreiseite, von den Führungsspielern gefordert. Das Management hat lange, lange weggesehen über, ich will jetzt kein Nationalrat, aber vielleicht sogar über Jahre, da das eine Puzzlestück da nicht bedient zu haben oder die eine Stellschraube nicht gezogen zu haben und nennt, wie es wollt. Der Torhüter-Position war das offensichtlichste Need von den Oilers. Ich will nicht sagen, dass das damit zusammenhängt, dass sie jetzt 2-mal im Stanley Cup-Finale hintereinander verloren haben, Aber auch mit dem Torhüter-Gespann sind sie halt auch zweimal so weit gekommen in die Finalserie. Und aber auch da lief nicht alles super. Und natürlich bin ich jetzt bei den Oilers auch nicht so tief drin. Aber das hat ja jeder mitgekriegt, der sich zumindest für Eishockey interessiert und so ein bisschen ein Auge auch nach in die NHL hat, war das offensichtlich, dass man da nicht ganz zufrieden ist. Und man schon ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, jetzt schon nachtraut, da hätte man da eher reagieren können. John Gibson war ja auch schon immer im Gespräch in Edmonton, es waren mehrere Goalies im Gespräch. Natürlich ist ein Trade für einen Goalie immer nicht so einfach, sieht man auch nicht so oft. Wenn du einen draftest, dann kannst du davon ausgehen, dass er auch noch so 3, 4 Jahre vielleicht braucht, bis er spielt. Und dann kannst du dir auch noch nicht sicher sein, ist er denn wirklich besser als das, was schon vorhanden ist. Ob jetzt Tristan Jarry die Antwort ist, werden wir sehen. Ich denke, es ist schon ein Upgrade. Und ja, ich habe es bei Instagram auch irgendwo kommentiert. Böse Zungen könnten jetzt behaupten, dass die Oilers einen Move machen, um einen Move zu machen, um dann da Ruhe reinzukriegen. Hey, wir haben ja was getan. Aber insgesamt glaube ich schon. Und ich spreche jetzt nur für mich aus meiner Sicht mit Sympathie natürlich für die Oilers, aufgrund von Leon Draisaitl natürlich, dass da jetzt was gemacht wurde, dass man da so ein bisschen das Feuer löscht, wenn man das irgendwie so nennen oder betiteln kann. Und Tristan Jarry für mich dann schon ein Upgrade auch ist. Ist kein, ja, natürlich kein Top-5-Goalie. Aber es wurde jetzt was gemacht, es wurde was verändert und da können wir gespannt sein, wie sich das Ganze denn tatsächlich widerspiegelt beim Spiel der Oilers, die sich jetzt natürlich, ich würde schon sagen, gefangen haben, das kann man schon nennen, die jetzt stark zu sein scheinen, aber davon war ja auszugehen und die jetzt auch schon 36 Punkte gesammelt haben und damit ja, 3 weniger als wir und sind. Ja, Vierter in der Pacific Division. Und da wird auf jeden Fall noch was kommen. Also jetzt nicht, vielleicht auch was zu Trading Deadline noch, dass da was gemacht wird, aber die haben ein gutes Team. Und da wird natürlich noch mehr der Fokus drauf legen, die jetzt irgendwie in Schach zu halten in der Division. Ne? 3 kommen sicher in die Playoffs. Wir haben Vegas, wir haben Los Angeles, wir sind mit in der Verlosung Edmonton. 4 Teams sind nur über ein Wildcard, ne? Damit würdest du San Jose, Seattle, Calgary, Vancouver schon ausschließen. Es wird ein heißer Tanz. Edmonton ist jetzt mit drin. Vielleicht gibt das einen Momentum-Push für die Oilers, da was gemacht zu haben. Ich gehe davon aus, sie werden mitkommen und sie werden sicher auch in die Playoffs reinkommen. Los Angeles ist für mich eigentlich auch, wenn wir jetzt schon ein bisschen so tabellarisch werden. Los Angeles ist für mich eigentlich auch ein klarer Playoff-Kandidat. Vegas auch. Und dann sind wir schon. Es wird ein heißer Tanz, aber wir sollten das Ziel jetzt auch wirklich benennen und auch sagen, jetzt, das war ernst gemeinter Wunsch, in die Playoffs zu kommen und jetzt alles daran legen, das auch zu erfüllen. Und sollte auch ein anderes Team in die Wildcard gehen. Genau, aber es sollte jetzt eigentlich jetzt auch um den Trade gehen. Und ich finde es aus Oilers Sicht nachvollziehbar, dass was gemacht wurde. Tristan Jarry, der Goalie, der auf dem Markt war, man hat zugeschlagen, man hat was gemacht und ich denke, die Oilers könnten da schon positiv aus dem Trade rausgehen. 2029er Second Round Pick, ja, kann man zwei, im Jahr 2025, im Dezember, glaube ich, mitleben. Ja, und dann hat sich ja über die letzten Tage auch angedeutet, dass die Vancouver Canucks ja insgesamt schon kriseln. Nicht ganz die Erwartung erfüllen. Vielleicht sind das auch die Erwartungen, dass dieses Jahr halt nicht mehr drin ist und man gesagt hat, hey, Freunde, wir sind auf jeden Fall bei etlichen Spielern gesprächsbereit. Ja, was heißt das jetzt? Das ist hier ein großer Ausverkauf. Und es scheint tatsächlich so zu sein. Man gibt, wenn man sagt, in dieser Saison ist nichts, dann gibt man ältere Spieler ab, die so sagen können, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf die Jungen, geben den jungen Spielern mehr Auszeit. Aber so der Kern des Teams bleibt in den meisten Fällen eigentlich zusammen. Also so ist so mein Verständnis vom Rebuild, dass man Spieler mit einer ja, guten Zukunftsperspektive noch hat, dass man die behält und eher ältere Spieler abgibt. Aber was Vancouver jetzt gemacht hat, Da muss, glaube ich, auch mehr im Argen liegen, was man so mitgekriegt hat. Das Tischtuch scheint zumindest ein wenig angeschnitten zu sein von den Canucks und Quinn Hughes, der dann schon gesagt hat: Hey, ihr könnt mich hier ruhig wegtraden. Und die Vancouver Canucks sind auch diesem Wunsch nachgekommen sind und den ja, Kapitän der Canucks nach Minnesota zu der Wild traden. Und da natürlich für Unmut bei den Canucks sorgen, wenn man so durch die Foren geht, was ich so gelesen hat, bei den Canucks-Fans sind alle enttäuscht vom Team aktuell, wie es performt, vom Verhalten des Front Office, der Captain geht, das ist immer ein Schlag ins Gesicht, ist noch ein sehr junger Spieler im Vergleich zu den anderen Captain vielleicht in der Liga und es kam schon sehr überraschend, dass der Trade überhaupt gemacht wird, aber Minnesota Wild hatte ich so auch nicht auf dem Zettel. Deren Fans sind natürlich happy und positiv und haben schon lange gefordert, dass man mal all in geht oder mal was riskiert. Und man riskiert eine jede Menge. Vancouver erhält neben den First-Round-Pick der Wild im 2026er NHL Draft noch Marco Rossi und Liam Ogren und dazu noch Seth Bullion. Ein wirklich talentierter Verteidiger, der jetzt auch noch den Weg nach Vancouver macht, also Minnesota. Geht all in, da kann man natürlich sagen, hey, ist das nicht ein bisschen zu viel? Ja, aber so ist es nun mal, wenn du all in gehst und sagst, okay, dieser eine Spieler soll uns jetzt weiterhelfen und was in Zukunft passiert, ist erstmal zweitrangig. Hier ist den First Round Pickup. Ja, drei ja, NHL-Spieler, beziehungsweise ja, talentierten Prospect. Und so ist der Gewinner für mich, wenn man es so benennen kann, überhaupt schon Minnesota, die einen Kapitän, eine Führungspersönlichkeit und ein super Eishockey-Defenseman in der National Hockey League verpflichten. Und Vancouver jetzt natürlich, ja, was man so gelesen hat, schon ein bisschen gebrochen sind. Natürlich ist das immer nicht so einfach, wenn der Kapitän geht. Und die Fans sind jetzt, was man so mitgekriegt hat, tatsächlich auch enttäuscht und sauer auf das Front Office, dass sie das irgendwie nicht regeln konnten. Mit Quinn Hughes jetzt vernünftig umzugehen, oder was heißt vernünftig umzugehen, aber so umzugehen, dass er halt weiterhin ein Kanak sein möchte. Und so kommt dieser Trade halt zustande, den Minnesota sich vermeintlich durchgesetzt hat gegen andere Interessenten. Es war am Anfang zu lesen, Detroit Red Wings, und da hat man dann nichts mehr zugehört. Das war wahrscheinlich dann auch nur ein Gerücht, was ich so mitgekriegt habe. Natürlich wollte er auch zu seinen anderen Brüdern nach New Jersey wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich hat New Jersey auch ein Angebot abgegeben, aber ist in den Preis nicht mitgegangen. Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir natürlich. Es gab bestimmt noch andere Anfragen, aber Minnesota hat sich da durchgesetzt und so kommt natürlich auch ein Preis zustande. Man weiß ja auch mal nicht, was die anderen so geboten haben, ob Quinn Hughes da großartiges Mitspracherecht hatte. Und ja, so ist es nun mal, dass Minnesota ihren Wunschspieler erhält und jetzt natürlich auch ein wenig unter Druck ist, dass sie jetzt natürlich auch liefern müssen. Aber das weißt du natürlich vorher und das machst du auch, um diesem Druck auch irgendwie gerecht zu werden. Und so ist Quinn Hughes nun mal schlussendlich jetzt in Minnesota gelandet. Gucken wir uns nochmal allgemein die Situation in der Liga an, wo Minnesota steht, was das jetzt bedeutet. Und Minnesota ist natürlich in einer Situation in der Western Conference, in der Central Division, wo man ja jetzt Dritter ist mit 8 Punkten Vorsprung auf Utah. Aber du hast die Dallas Stars, die überragend spielen. Also wirklich, wirklich überragend. Und dann hast du noch die Colorado Avalanche, die noch ein drauf sind. Also kannst quasi so nehmen, du hast Colorado, du hast Dallas und dann hast du fast den Rest der Liga. Und da muss ich Minnesota halt durchsetzen. Und in dem aktuellen Player-Format, was ich wie viele andere auch nicht feiere, hat Minnesota natürlich auch erstmal wahrscheinlich die Central Division in den Playoffs bei sich. Und dann brauchst du natürlich ein Team, was dann auch relativ schnell wahrscheinlich gegen Dallas oder Colorado spielen muss. Da auch gestandene gute Spieler, um da irgendwie die Chance zu haben, ins Western Conference Finale und dann noch den nächsten Schritt ins Stanley Cup Finale zu gehen. Ja, gucken wir uns insgesamt mal die Conferences an, beziehungsweise was das jetzt alles so bedeutet. Oder gucken wir uns die Wildcard, das wollte ich ja damit sagen, einmal im Atlantic an. Wir haben Tampa Bay, wir haben wieder Detroit Ist alles eng beieinander. Boston sind die drei und in der Metropolitan Hurricanes, Islanders, Capitals und Wildcard Flyers Devils. Western Conference gerade angesprochen, Colorado Avalanche, Dallas Stars, Minnesota Wild, denn im Pacific, da wo wir zu Hause sind. Ja, jetzt leider auf 1, Vegas Golden Knights, Anaheim, also wir auf 2, Los Angeles 3, Wildcard aktuell Oilers und die San Jose Sharks. Also wir stellen natürlich mit unserer Pacific Division, oder was heißt natürlich, wir stellen 2 Wildcard Spots mit eben Oilers und Sharks. Auch alles dicht beieinander. Ja, Vancouver jetzt, oder mit Houston auch 25 Punkte jetzt ohne ihn, wird es auch nicht viel besser. Buffalo 30, letzter in der Eastern Conference insgesamt. Also mit Vancouver haben wir tatsächlich das schlechteste Team der Liga aktuell mit ja, 31 Spielen, genau. Wir stehen übrigens bei 32 Spielen. Es gibt Teams mit 33, so 31 bis 33 ist so der Durchschnitt, würde ich sagen. Es gibt natürlich Teams auch mit 30. Aber wir sind jetzt roundabout bei Anfang 30 Spielen. Wir gehen so zur Hälfte zu. Und da kann man schon gut nennen, dass wir jetzt natürlich, ich habe mir aus einer Vordersaison gesagt, nach 32 Spielen haben wir 39 Punkte, ich das sofort unterschrieben hätte. Deswegen können wir auch diese 2 Niederlagen jetzt in Folge, habe ich ja eingangs hier auch schon gesagt, verschmerzen. Und blicken jetzt nach vorne, Freunde. Und eine Statistik möchte ich euch noch mit dem Weg geben. Ich bin ja sowieso so ein Statistikfreund. Und vergleich viel. Und bevor die Folge zu Ende ist, wollte ich das Wissen mit euch teilen gerne. Der Zuschauerschnitt der letzten NHL-Saison 24-25 lag bei 17.448 Zuschauern pro Spiel. Das sind 23 oder knapp 23 Millionen. Das ist ein neuer Rekord für die National Hockey League. Und man sagt immer, das ist ja so die auf Platz 4 der großen Sportligen in den USA, wenn man jetzt nur nach Amerika schaut. Aber der Zuschauerschnitt der NHL in der letzten Saison war höher als der in der NBA. Und mit dem Gedanken entlasse ich euch mal, was das wohl bedeutet und dass die NHL jetzt im Kommen ist und jetzt auch wichtige Schritte einleiten mag, wo wir vielleicht in den nächsten Folgen auch nochmal drüber sprechen, was damit gemeint ist. Aber damit entlasse ich euch jetzt in die Woche. Kommt gut rein. Am Donnerstag genau, zur Werbung in eigener Sache. Lade ich nochmal eine Sonderfolge hoch, die ist zeitlos, die könnt ihr jederzeit anhören, kann ich schon mal spoilern, es geht ein bisschen darum, Eishockey der ersten Stunde so, für mich persönlich, wie ich zum Eishockey gekommen bin und was für eine Rolle da ein gewisser Moderator spielt, vielleicht weiß das der ein oder andere schon, da kann sich das denken. Ich fand eine sehr schöne Folge, auch wenn die Folge vielleicht auch nur für mich ist, aber ich würde mich freuen, wenn ihr am Donnerstag da auch nochmal einschaltet und euch die Folge gönnt. Also, liebe Freunde, kommt gut in die Woche. Wir hören uns. Bis dann und ciao.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.